Der englische Puritaner Thomas Watson schrieb im 17. Jahrhundert: Ein gottesfürchtiger Mensch kann nicht ohne Gebet leben. Er kann nicht leben, ohne zu atmen, und auch die Seele kann nicht leben, ohne ihre Sehnsüchte Gott zu äußern. Gebet drückt diese Sehnsucht der Seele nach Gott aus. Und doch ist und bleibt es wahrscheinlich eine der beschämendsten Fragen, die man dir und mir stellen kann, die Frage nach unserem Gebetsleben. Dabei haben wir so ein großartiges Vorbild in Jesus Christus, und wir müssen das mal durchdenken, der Sohn Gottes, der Kranke heilte, der Stürme stillte und der Tote auferweckte, begab sich in die Abhängigkeit seines Vaters. Immer wieder lesen wir davon, dass Jesus betete. Bei seiner Taufe, während seiner ersten Predigtreise, als er die 12 Apostel auswählte, vor der Speisung der 5000, nach der Speisung der 5000. Er betete für die Kinder, er betete für die Rückkehr der 70 Jünger. Er betete für Petrus, er betete in Gethsemane und viele, viele Stellen mehr. Doch von allen Gebeten, die uns überliefert sind, ist wahrscheinlich eines das herausragendste Gebet, das tiefgründigste, das erhabenste. Das in Johannes Kapitel 17. Diese Worte, die majestätisch sind, die unergründlich tief sind in der Kommunikation zwischen Jesus Christus und dem Vater. Der Umfang umfasst letztlich die gesamte Heilsgeschichte, von der Erwählung über die Verherrlichung. Es umfasst Themen von Wiedergeburt, Offenbarung, Erleuchtung, Heiligung und Bewahrung der Jünger. Der Leser wird durch Jesus Christus gewissermaßen in das Allerheiligste zu Gott geführt. Der Wert seines unendlichen Reichtums wird durch die Einzigartigkeit gesteigert. Es ist das längste uns überlieferte Gebet unseres Herrn zu seiner Zeit auf Erden. Er hat sicherlich auch andere ähnliche lange Gebete gebetet. Er war nächtelang mit seinem Vater in Kontakt. Und doch wollte der Herr, dass genau dieses Gebet kurz vor seinem Tod in dieser Tiefe und Erhabenheit uns überliefert ist. Manche bezeichnen es als das Allerheiligste der Schrift. Und obwohl die Gemeinde dieses Gebet seit jeher kennt und hochhält, darüber nachsinnt, sind seine tiefgründigen Wahrheiten nicht erschöpft. Es wurden sicherlich schon hunderte Predigten darüber gehalten, tausende von Seiten darüber geschrieben, es wurden Millionen Leben davon geprägt oder beeinflusst. Und das Coole ist, es ist zeitlos. Es ist heute noch relevant. Es ist heute noch genauso bedeutsam, wie als die 11 Jünger noch mit Jesus unterwegs waren und Jesus es live vor ihren Ohren gebetet hat. Das Gebet in Johannes 17 wird oft auch als hohepriesterliches Gebet bezeichnet. Es kommt daher, weil Jesus sich wie ein hoher Priester für sein Volk, für seine Jünger vor dem Vater einsetzt, für sie einsteht. Und von diesem Gebet werden wir uns heute 5 Verse anschauen. Johannes 17, die Verse 1 bis 5, wo wir 3 miteinander verwobene Elemente finden, dieses vertrauten Gebet. Letztlich, damit wir die Herrlichkeit des Dreieinen Gottes sehen können, damit wir darüber staunen können, wie intim und ehrlich und klar diese Beziehung ist unseres Gottes. Und bevor wir lesen, muss ich euch so ein bisschen über meinen Gemütszustand aufklären. Ich hatte eine sehr intensive Vorbereitungszeit. Und ich stieß dabei auf folgende Aussage von einem gewissen Philipp Jakob Spener. Das war einer der Hauptvertreter des deutschen Pietismus, also der Erweckungsbewegung in Deutschland. Er wollte nie über dieses Kapitel predigen. Weil er sagte, das rechte Verständnis desselben das Maß seines Glaubens übersteige, was der Herr versucht mitzuteilen. Und ich habe mich gefragt, wer bin ich, dass ich mich daran wagen sollte? Ich kann euch sagen, ich wurde gerädert, geläutert, umgehauen auch von dieser Durchdringlichkeit und dieser engen Fülle, die Jesus hier äußert gegenüber seinem Vater, wo es auch um die Wucht der Herrlichkeit und der Verherrlichung Jesu Christi geht. Und doch werden wir heute nichts anderes machen. Wir werden Gottes Wort lesen. Wir werden Gottes Wort nach den uns bekannten Regeln der Schriftauslegung, grammatikalisch, wortwörtlich, in seinem historischen Kontext auslegen. Und werden versuchen, das Wort anzuwenden oder einfach nur, und darum geht es heute, zu staunen. Jakob Spener, er hat sich aber dazu entschieden, kurz bevor er gestorben ist, am letzten Abend vor seinem Tod, dass er sich dieses Kapitel noch dreimal hat vorlesen lassen. Dreimal hat er Johannes 17 noch vor seinem Tod gehört, wo Jesus auch davon spricht, dass er sich wünscht, dass seine Jünger seine Herrlichkeit in Ewigkeit sehen. Und das hat ihn gewissermaßen hinübergetragen durch den Fluss des Todes. Philipp Jakob Spener ist beim Herrn. Schlagt die Bibeln auf, lasst uns gemeinsam Johannes 17 lesen, die ersten 5 Verse. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes, unseres Herrn Jesus Christus. Lasst mich nochmal beten, bleibt ruhig sitzen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Gebet in deiner Weisheit hinterlassen hast. Wir wollen ehrfürchtig herantreten und seine Tiefe und Fülle, soweit es uns in unserer Begrenztheit möglich ist, zu verstehen. Aber vor allem wünsche ich mir, dass wir staunen. Staunen über dein Erlösungswerk und staunen über die Beziehung, die du zu deinem Vater hast, und staunen über deine Herrlichkeit. Amen. 3 verwobene Elemente dieses vertrauten Gebets Jesu. Diese 3 Elemente, die wir in diesen 5 Versen finden, ist erst dieses absichtsvolle Anliegen in Vers 1, wo Jesus sagt, sein Anliegen: verherrliche den Sohn, aber das hat eine Absicht, damit der Vater die Ehre bekommt. Dann sehen wir den begründeten Vergleich, wo er anfängt ab Vers 2, wie eben die Vollmacht, die der Sohn gegeben wurde, mit dem Ziel in Vers 4, damit Jesus dieses Werk vollende und der Vater verherrlicht werde. Und dann in Vers 5, die Wiederholung gewissermaßen oder die daraus resultierende Bitte. Vers 4, ich habe das Werk vollbracht, ich habe dich verherrlicht, darum verherrliche du mich. Die sind alle 3 miteinander verwoben. Diese 3 verwobenen Elemente des vertrauten Gebets Jesu. Damit wir einfach über diese Herrlichkeit und diesen Aspekt der Verherrlichung Jesu und vor allem des Vaters staunen. Vers 1, wenn wir hineinschauen, sehen wir, dies redete Jesus, und er bezieht sich hier zusammenfassend, Johannes, der uns das so mitteilt, auf die letzten Kapitel, Kapitel 13 bis 16. Es geht um den Auftrag Jesu, den er selbst ausführte und nun mit einem Staffelstab an seine Jünger weitergibt. Jesus wird seine Jünger aussenden, Kapitel 20, Vers 21, und sie werden bis an die Enden der Erde gehen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und in diesen vier Kapiteln, 13 bis 16, ermutigte er sie in ihrer Hoffnungs- und Mutlosigkeit. Er zeigte ihnen, was gegenseitiger Dienst und gegenseitige Liebe bedeutet. Er sprach über die Sendung des Beistands, über das Fruchtbringen, über das in ihm bleiben. Er sprach über Verfolgung und er sprach über den Frieden. Er ist schon im Begriff, sein Werk zu vollenden, und auch schon in Kapitel 16, 33, vor zwei Wochen habt ihr es angeschaut, hat er gesagt, ich habe die Welt schon besiegt, überwunden. Und nach dieser Lehre ist Zeit für Gebet, wie Martin Luther auch kommentierte, der Herr hat seine Predigt zu Ende gebracht und auf eine gute Predigt gehört ein gutes Gebet, dass das Wort die Kraft entfaltet. Und dieses Gebet gehört mit zu diesen Abschiedsreden Jesu, Kapitel 13 bis 17. Es gehört mit dazu, wo er ganz privat mit seinen Jüngern nochmal unterwegs ist. In Johannes 17 geht es grob um die Verherrlichung seiner selbst mit der Absicht der Vater, dass er verherrlicht werde. Es geht darum, dass die Jünger in rechter Erkenntnis Gottes wandeln und dass sie darin bewahrt bleiben. Dafür betet Jesus. Und dann geht es sogar noch darüber hinaus, dass er für die betet, die durch seine Jünger zum Glauben kommen werden und so weiter. Bis 2000 Jahre später in Gebelsberg. Alles ist aber durchdrungen und zielgerichtet, eben mit dieser Absicht, dass der Vater verherrlicht werde, dass er die Ehre bekommt. Dass durch diesen ganzen Prozess und das Werk Jesu Christi er erhoben und erhaben wird. In Vers 1 sehen wir das schon, die Absicht, die Jesus damit verfolgt, dass er verherrlicht wird, in den Himmel aufgenommen wird. So wie der Sohn den Vater dann verherrlichte, so sollte er selbst verherrlicht werden, damit der Vater wiederum verherrlicht wird. Auch die Jünger würden den Vater verherrlichen, indem sie dem Sohn Ehre darbringen. Wo Jesus in Vers 10 sagt, ich bin mit oder in ihnen verherrlicht, weil alles, was mein ist, ist dein Vater. Auch die Jünger würden den Vater verherrlichen, indem sie ihm eben diese Ehre bringen. Und sie würden glauben und würden an seiner Herrlichkeit teilhaben, wie wir in Vers 22 sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Überall, egal ob es das Gebet für sich selbst ist, für seine Jünger oder die, die durch die Jünger zum Glauben kommen, es geht immer darum, dass der Vater die Ehre bekommt. Und so befinden wir uns in diesen drei verwobenen Elementen. Und ich finde die Aufteilung sehr interessant. Edelberg-Bullinger wies darauf hin, dass sie sehr schiastisch, also das heißt kreuzweise aufgebaut ist, wo es um die Verherrlichung des Sohnes durch den Vater geht, am Anfang und am Ende wieder. Dann mittendrin die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn und kurz vor Ende wieder, dass die Verherrlichung des Vaters durch die Vollendung des Werkes des Sohnes geschehen ist. Und mittendrin geht es um dieses ewige Leben, als Geschenk, aber auch als Zweck, wie er in Vers 3 sagt, es ist das ewige Leben, Zweck eben, dass sie dich erkennen als Ausführung, wie man es auch bezeichnen möge. So starten wir mit dem ersten, ein absichtsvolles Anliegen. Johannes schreibt über dieses absichtsvolle Anliegen Jesu, dass er verherrlicht werde, damit der Vater die Ehre bekommt. Damit wir staunen darüber, wie sie miteinander umgehen und was für eine Herrlichkeit hier gemeint ist, da kommen wir gleich noch zu. Johannes berichtet sehr schlicht, dass Jesus einfach betet, dass er seine Augen erhoben hat zum Himmel. Und er startet mit dem Hinweis, mit dem Gebet, Vater, die Stunde ist gekommen. Wir stellen die Frage, welche Stunde? Jesus hat schon öfter von der Stunde gesprochen. Kapitel 2, Vers 4 hat er von der Stunde der Verherrlichung Jesu Christi gesprochen, weil das erste Wunder ist noch nicht gekommen und es war noch nicht Zeit. Erst kurz danach sollte seine Herrlichkeit darin offenbart werden. Er sprach von der Stunde, in der die Toten auf die Stimme Jesu Christi hören werden, die schon begonnen hatte, Johannes 5. Er sprach von der Stunde seines Leidens und Sterbens, die noch nicht da war, in Kapitel 7 und Kapitel 8. Er sprach von der Stunde der Verherrlichung Jesu Christi, die schon angebrochen ist. In Kapitel 12, 23, die dann mit der Stunde des Leidens einhergeht. Die Stunde oder die Zeit der Himmelfahrt ist angebrochen, Kapitel 13, Vers 1, damit hat er seine Reden begonnen. Ich werde auffahren zum Himmel, die Zeit ist jetzt kurz davor. Und in den letzten Wochen haben wir über die Stunde der Verfolgung, der offenen Verkündigung und der Zerstreuung der Jünger gelesen. Mit dem Prediger können wir sagen, alles hat seine Zeit, alles hat seine festgelegte Stunde. Und nun beginnt die Stunde der Vollendung, der Verherrlichung Jesu, wo Jesus sagt, jetzt ist mein Werk vollbracht, vollendet, und er wird es noch live am Kreuz sagen. Die Leiden, die Sterben, das Aufstehen und das Auffahren in den Himmel ist diese Stunde, die nun gekommen ist, die anbricht. Dieses sich entfaltende Drama in der Heilsgeschichte, die seinen Höhepunkt erreicht. Pläne, die in der zurückliegenden Ewigkeit gefasst wurden, als keiner da war außer Gott allein, die in Raum und Zeit ihre Erfüllung finden. Und so richtet Jesus seinen Blick hier auf seine Verherrlichung. Dadurch, dass er das Werk vollendet und auffahren darf, zu rechten Sitzen des Thrones Gottes. Und es ist eine Bitte mit Nachdruck, wenn wir uns das anschauen. Er sagt, verherrliche du. Das ist ein Befehl, ein Nachdruck, den er hier gebraucht, wo er sagt, hey, es ist doch dein Sohn, um den es geht. Und es geht um deine Ehre. Verherrlichung, verherrliche deinen Sohn. Worum geht es hier? Was meint Jesus mit Verherrlichung? Nun, wie schon angedeutet, es geht letztlich um die Erhöhung Jesu Christi, dass er in Ruhm, in Ehre, in Glorie, Majestät und Pracht zu Rechten Gottes Platz nehmen darf. Da wird es ihn hinführen. Und doch ist es untrennbar mit seinem Leiden, seinem Sterben und seiner Auferstehung verbunden. Die Verherrlichung, von der Jesus hier spricht, meint also die Verherrlichung aufgrund, Vers 4 lesen wir das, der Vollendung seines Werkes. Und Vers 4, das Werk habe ich vollbracht. Darum verherrliche nun du mich bei dir selbst. Diese Vollendung, von der Jesus hier spricht, meint die Verherrlichung aufgrund der Vollendung seines Werkes. Jesus hat es ausgeführt, seine Mission ist completed. Noch nicht ganz, aber er spricht schon so, weil es fest beschlossene Sache ist. Leiden, Sterben, Auferstehen, Erlösung und zuletzt die Verherrlichung, die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes. Dass er einen Namen verliehen gab, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der irdischen, der überirdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist. Man kommt schnell vielleicht zu der Frage, ist Jesus hier nicht stolz, ist er nicht ehrsüchtig, dass er sagt, diese Verherrlichung will ich haben? Paulus würde sagen, das sei ferne. Keinesfalls. Wir müssen seine Absicht verstehen, warum er diese Privilegien, diese Herrlichkeit einfordert. Die Absicht wird eindeutig genannt, damit Gott die Ehre bekommt. Er möchte, wie es der Plan Gottes geplant hatte, wie es im Plan Gottes stand und steht, wieder zurückkehren in die Herrlichkeit, damit Gott die Ehre bekommt. Die Verherrlichung Jesu können wir nicht trennen von der Verherrlichung des Vaters. Das ist wie Zahnräder, die ineinander greifen, so vorwärts oder rückwärts bewegen. Es geschieht beides. Wenn der Sohn verherrlicht wird, wird der Vater verherrlicht. Wenn der Vater verherrlicht wird, wird der Sohn verherrlicht. Und diese Formulierung Jesu fasst letztlich sein gesamtes irdisches Leben zusammen. Es ging immer darum, dass er dem Vater gehorsam ist und dass er dem Vater dadurch die Ehre gibt. Das ist dasselbe, was Paulus übrigens in Epheser 2 schreibt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, ehre Vater und Mutter. Es ging immer darum, für Jesus seinen Auftrag auszuführen und den Vater dadurch bekannt zu machen und zu verherrlichen. Und diese Wechselwirkung der Verherrlichung, sie besteht deswegen, weil Jesus und der Vater eins sind. Sie gehören zusammen. Und auch der Geist verstärkt das nochmal. Wir haben in Kapitel 16, Vers 14 gelesen, dass er Christus verherrlicht. Dadurch, dass er von Christus nimmt, und was er von Christus nimmt, ist das vom Vater, und Christus dadurch verkündigt und verherrlicht. Und ich möchte nochmal mit uns darauf blicken, auf diese Herrlichkeit, die Jesus hatte, die er teils verborgen hatte und die er dann jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, hier Kapitel 17, noch nicht wiedererlangt hat. Die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, was uns die Fülle der Majestät und Erhabenheit Gottes zum Ausdruck bringt. Und ich habe mir so viele Stellen dazu angeschaut und gelesen, ich kann sie nicht alle aufzählen. Ich habe ein Handout da, wer da Interesse hat. Es ist so erstaunlich, diese Herrlichkeit nachzuvollziehen, die Jesus hatte, diese Pracht und diese Privilegien, die er hatte. Herrlichkeit vor Grundlegung der Welt, sie war dort vorhanden, seit jeher. Die Herrlichkeit Jesu Christi ist die Herrlichkeit Gottes, des Vaters. Sie sind eins. Die hatte er, so hat er auch in Vers 5 geschrieben, Vater, die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er hatte sie schon vor Grundlegung der Welt. Diese Erhabenheit und Glorie des einzig wahren Gottes, wie er in Vers 3 sagt. Aber er hat sie aufgegeben. Bei seiner Menschwerdung, bei seiner Inkarnation. Zu Lebzeiten war diese Herrlichkeit zumeist verhüllt. Und doch sagt er, und es ist so interessant, Vers 22, ich bin gespannt, wenn wir da hinkommen, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Die Herrlichkeit, die Jesus von seinem Vater empfangen hat, die hat er weitergegeben an seine Leute. Jeder, der letztlich über diese goldene Kette in Römer 8 kommt, wird auch, so schreibt es Paulus, verherrlicht. Oder er schreibt es sogar so, dass es schon Zustand ist. Er ist verherrlicht. Römer 8, 28 bis 30. Wir haben Anteil an seinen Privilegien, an seinem ewigen Erbe für alle Zeit. Und das hat er aufgegeben. Seine Privilegien, seine Rechte, seine Majestät und Herrlichkeit und hat sich in diese menschliche Hülle quetschen lassen, so möchte ich es mal nennen. Und doch war seine Herrlichkeit immer wieder, die auch zu Lebzeiten aufgestrahlt ist. Während er die Wunder getan hat, in Kapitel 2, Vers 11, lesen wir davon, dass seine Herrlichkeit dadurch zum Ausdruck gekommen ist. Dass er die Herrlichkeit des Vaters dem Menschen zugänglich machen wollte. Und auch bei seiner Verklärung, als er auf den Berg ging, wo Mose und Elia da waren und er strahlte. Er war und ist der Abglanz, der Abdruck der Herrlichkeit Gottes. Die Wesenseigenschaften Gottes hat Jesus repräsentiert und für die Menschen griffig gemacht, greifbar gemacht. Seine Gnade, Güte, Barmherzigkeit, Weisheit, Wahrheit und Geduld und so weiter. Es wurde den Menschen vor Augen gehalten. Aber auch seine Heiligkeit und seine Wahrhaftigkeit waren Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Jesu Christi, sie wird nun, und da befinden wir uns jetzt hier, wo Jesus darüber spricht, sie wird ihm nun wiederhergestellt werden. Er darf wieder zurückkehren in die Herrlichkeit zu seinem Vater, wie er sagt in Vers 5, Vater, verherrliche mich bei dir selbst. Dann, wenn ich bei dir bin, mit der Herrlichkeit, die ich vorher schon hatte, mit den Privilegien, dass meine Majestät wieder strahlt, aber nicht für mich, sondern damit du Ehre bekommst. Die Herrlichkeit Jesu Christi wird bei der Erfüllung seines Auftrags nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt wieder erlangt werden. Er hat den Auftrag erfüllt und es ist so interessant, in Kapitel 13 sagt er sogar schon, dass er sogar schon verherrlicht sei und Gott in ihm. Manche Übersetzungen, die sagen, wird, aber manche sagen ihm auch, er ist schon. Es ist fest beschlossene Sache, dieses Erlösungswerk auszuführen. Und als Jesus dann verherrlicht wurde, in die Herrlichkeit zurückgekehrt ist, wer ist dann gekommen? Der Heilige Geist. Und das haben wir auch schon gelesen. Erst dann konnten die Jünger verstehen, was Jesus da Herrliches getan hat. Kapitel 7, 39. Erst dann konnten sie verstehen, was Zacharja 9, Vers 9 bedeutet. Und wir sind nächste Woche Sonntag, glaube ich, da, Palmsonntag, dass er eben reiten wird auf einem Fohlen, auf einem Esel. Das konnten sie überhaupt nicht verstehen. Aber als er verherrlicht wurde, dann haben sie verstanden, weil der Geist gekommen ist. Der Vater hat Jesus bei sich selbst verherrlicht. Er hat ihn erhöht, er hat ihn erhaben gesetzt. Er hat ihm einen Namen verliehen über jedem Namen. Und diese Herrlichkeit Jesu Christi, sie zeigt sich in seiner absoluten Vorrangstellung. Er ist der Erste vor allem, sagt uns Kolosser 1, Vers 18. Er hat den Namen, der über jedem Namen ist. Alle werden sich vor ihm beugen. Und diese Herrlichkeit, sie wird sichtbar werden, wenn er zurückkommt mit Macht und Herrlichkeit. Er wird die Gemeinden drücken, dann wird Chaos sein auf dieser Erde, aber dann kommt er mit Macht und Herrlichkeit und wird ein ewiges Reich anbrechen. Und das, ich hoffe, wir bekommen so einen leichten Eindruck davon, weil ich mich diese Woche ein bisschen beschäftigen durfte. Es ist so herrlich zu sehen, wie herrlich unser Herr Jesus Christus war, auf dieser Erde immer noch gewesen ist, obwohl es verhüllt war und wieder ist. Und dass es alleine, und dass er es alleine wert ist, ihn zu verherrlichen. Ich staune über diese Macht, diese Majestät, diese Pracht und Erhabenheit. Und jetzt stellt euch mal vor, wir wären live dabei gewesen, dieses Gebet zu hören. Er ganz persönlich mit seinem Vater spricht, in dieser Art und Weise. Wo er über das Wesen ihrer vollkommenen Gemeinschaft spricht. Über die Verwirklichung ihres in der Ewigkeit zuvor festgelegten Heilsplanes. Und über die Rolle der Jünger darin. Und aller Gläubigen. Wow, sie durften teilhaben an dieser sehr tiefgehenden, tiefgründigen und heiligen Gebetsnacht. Und vielleicht werden wir auch ein Stück weit, wenn wir das lesen und darüber nachsinnen, in das Allerheiligste geführt, vor den Thron der Gnade. Dass wir wissen, dort steht er, unser hoher Priester, dort ist er jetzt erhöht und tritt für uns ein. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist und zu Rechten Gottes ist. Der sich für uns verwendet. Römer 8, 34, dort wird es zusammengefasst, was diese Verherrlichung beinhaltet. Und jetzt ist er da und er tritt für dich ein und für mich. Er tritt ein. Er ist aufgefahren zu rechnen und er ist der hohe Priester, der Sachwalter, der Mittler. Jan hat uns in Hebräer 4 darüber mitgeteilt, was es bedeutet, dass er für uns eintritt und dass wir freien Zugang zum Thron der Gnade haben, von wo wir Hilfe erwarten dürfen. Jesus tritt für dich und mit ein. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Du bist safe für immer, wenn dein Leben verborgen ist in Christus Jesus. Und das ist erstaunlich. Da ist nichts, was uns scheiden kann von seiner Liebe. Römer 8, Kontext. Und das ist diese Herrlichkeit, um die Jesus bittet. Und da ist er jetzt. Dort ist er wieder hingekommen. Und dort betet er jetzt für uns. Da tritt er für uns ein. Als hoher Priester. Und das war die erste von diesen drei miteinander verwobenen Elementen seines vertrauten Gebetes. Und ich hoffe, dass wir ein Stück weit in Staunen geraten darüber, worüber Jesus hier betet und wie herrlich unser Herr ist. Und wir gehen zu Vers 2 unter dem Aspekt des begründenden Vergleichs, wie er sagt, verherrliche, dass du verherrlicht wirst, wie du ihm auch Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Also an diese wechselseitige Verherrlichung des Sohnes knüpft er hier diesen Vergleich an. Oder bei Luther ist es eine Begründung. Denn der Vater soll den Sohn verherrlichen, damit der Vater verherrlicht wird. Und so wie er den Sohn verherrlichen soll, in der Art und Weise, wie er ihm schon vorher die Macht gegeben hat, soll er das tun. Die Autorität gegeben hat. Über was? Über alles Fleisch. Über alle Menschen. Es geht um Vollmacht, es geht um Autorität, die den Auftrag Jesu beschreibt. Jesus hatte während seines gesamten irdischen Wirkens eine Autorität und Vollmacht. Wir sehen, dass seine Lehre Vollmacht war, vollmächtig. Wir sehen, dass er in seinen Heilungen, Dämonenaustreibungen und anderen Wundern Autorität über sie hatte und Macht hatte. Er beanspruchte das Recht auch, über die jüdischen Gebräuche zu stehen, weil er die göttliche Macht dazu hatte. Er begründet das damit. Der Vater hat mir die Autorität gegeben. Ich bin der Herr über den Sabbat. Er hatte die Macht, den Tempel zu reinigen, Sünden zu vergeben und auch Erlösung anzubieten, weil er die Macht dazu hatte, weil er Gott ist. Er hat die Macht, von anderen angebetet zu werden und sogar die Welt zu richten, so sagt er, haben wir in Johannes 5 auch gelesen. Und was entscheidend ist, das müssen wir einfach mal lesen, schon ein bisschen länger her, in Johannes 10, was er für eine Macht hatte. Die Frage, wer hat Jesus getötet? Na, Pontius Pilatus, die führenden Juden haben dafür gesorgt. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 lesen wir, dass es Gottes Ratschluss war, dort Gottes getan. Und doch lesen wir in Johannes 10 in den Versen 17 und 18 Folgendes. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, um es auch wiederzunehmen. Niemand nimmt es, also das Leben von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe die Vollmacht, es zu lassen, und ich habe die Vollmacht, es wiederzunehmen. Nicht, weil Jesus sagt, hey, ich kann jetzt mit meinem Leben machen, was ich will. Nein, es dient alles dem Auftrag und der Auftrag dient dazu, dass der Vater verherrlicht wird. Das ist das große Ganze, um das es geht. Jesus hat die Vollmacht über alle Menschen erhalten. Aber darin ist diese eingeschränkte, wenn wir jetzt zurück in Johannes 17 lesen, diese eingeschränkte Absicht, dass er eben allen, die der Vater ihm gegeben hat, ewiges Leben gebe. Er hat Macht über alle Menschen, das ewige Leben ist eingeschränkt. Für die, die der Vater ihm gegeben hat. Das sind die, die Jesus auch weiterhin in Johannes 17, zum Beispiel in Vers 9, betet. Wo er dann in Vers 12 sagt, keiner von denen ist verloren gegangen, außer der Sohn des Verderbens, Judas. Aber nur, damit die Schrift erfüllt werde. Kann man auch lange drüber nachdenken. Das ist krass. Jesus spricht hier von den ihm Auserwählten anvertrauen. Diesen Auftrag, für den Jesus Vollmacht erhalten hat, den hat er ausgeführt. Er hat das Werk auf der Erde vollbracht, was der Vater ihm gegeben hat. Und aus dieser vollkommenen Liebe zum Vater hat er dieses Geschenk, diese Gabe der Autorität, der Macht angenommen und ist zu den Sündern gegangen und hat sie in den Arm genommen, hat sie geliebt und hat denen ewiges Leben gegeben, die der Vater gezogen hat, die er ihm übermittelt hat. Die Gabe des Vaters hat er für so kostbar erhalten, dass er Knechtsgestalt angenommen hat, dass er sich auf den Weg gemacht hat, bis zum Tod am Kreuz. So hat er den ewigen Plan erfüllt, ein Plan, der ausschließlich da seinen Höhepunkt erreicht, dass Christus für Sünder gestorben ist und am Ende der Heilsgeschichte wird es sein, dass Jesus, vielleicht können wir das mal aufschlagen, 1. Korinther 15, dass Jesus alles Gott unterordnet, dem Vater zurückgibt. Auch das ist eine Tiefe der Theologie über Gottes Wesen, wo man sicherlich lange nachsinnen kann. 1. Korinther 15, wir lesen einfach mal ab Vers 24 und sehen auch da die Erhabenheit und Größe und die Herrlichkeit von Gottes Wesen. 1. Korinther 15, Vers 24, dann kommt das Ende, wenn er das Reich dem Gott und dem Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es heißt, alles unterworfen, so ist klar, dass der ausgenommen ist, dem alles unterworfen hat. Der ihm die Macht gegeben hat, die Autorität gegeben hat. Vers 28, wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, dem alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist noch eine Tiefe, die hier entfaltet wird von der dreieinigen Gemeinschaft und auch in dem Sinne Rangordnung, die sie haben. Aber der Tag kommt, wo Jesus in Anführungsstrichen das Universum zurückerobert hat. Es gehört ihm natürlich, aber er sagt, der letzte Feind muss noch vernichtet werden. Erst alle Feinde, wenn der Satan gebunden ist und dann der Feind, der Satan selbst und dann der Tod. Der Tod wird nicht mehr sein. Und dann wird die Zeit kommen, dass er dem Vater alles übergibt, dass er herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit, damit Gott alles in allem sei. Das ist ein Ausdruck, keine Ahnung, kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ich gar nicht ergreifen kann. Der Sohn wird alles zurückgeben, damit der Vater verherrlicht wird, damit Gott alles in allem sei. Das ist immer das Ziel und der Auftrag Jesu, das zieht sich durch das ganze Gebet in Johannes 17. Und so wird die Liebe des Vaters an den Sohn vom Sohn erwidert und Gottes Erlösungsplan, der in der Ewigkeit gefasst wurde, kommt in Raum und Zeit zur Geltung und wird in der Ewigkeit sein Ende finden, wenn man da überhaupt von Ende sprechen kann. Und mit diesen ewigen Zielen vor Augen betet Jesus in Johannes 17. Diesen Plan vor Augen. Er wusste, dass der Vater sich ein Volk erwählt hat. Er wusste, dass die Erlösten seine Herrlichkeit widerspiegeln würden. Dass sie sein Ebenbild tragen würden. Und ihn in alle Ewigkeit verherrlichen werden. Alle, dessen Namen im Buch des Lebens vor Grundlegung der Welt stehen, so sagt es uns die Offenbarung. Die in die Welt gekommen sind, für sie ist Jesus gekommen. Er ist am Kreuz gestorben für Sünde. Und ihnen schenkt er ewiges Leben. Die seinen Namen im Glauben annehmen. Und gleichzeitig lesen wir die Wahrheit, die der Vater ihm gibt, die er zieht. Es sind Wahrheiten, die wir in unserem logischen, mini-begrenzten Gehirn nicht ergreifen können. Aber es sind Wahrheiten, die Schrift, die beide hier stehen. Er war sich bewusst, dass diese Stunde gekommen ist. Jesus hat für ewiges Leben gesorgt und dadurch den Vater verherrlicht. Gott hat seinen Sohn hingegeben, damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Es wurde versprochen, es wurde angekündigt. Die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes ist erschienen, damit Menschen durch Gnade freigesprochen werden können von ihrer Schuld und Sünde und dass sie Erben werden des ewigen Lebens, Titus 3. Was bedeutet dieses ewige Leben? Wie geht es mit diesem ewigen Leben? Worin besteht es? Schaut nochmal rein, Johannes 17, Vers 3. Jesus sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht um echte Erkenntnis des allein wahren Gottes. Es geht um echte Erkenntnis des Abbild des allein wahren Gottes, Jesus Christus. Hebräer 1, Vers 3. Er wurde in die Welt gesandt, um auch Gott, den Vater, bekannt zu machen. Und so heißt ewiges Leben, Gott erkennen, Jesus erkennen und auch seine ewigen Segnungen genießen, so habe ich es mal formuliert. Weil ewiges Leben spricht nicht nur von Dauer, sondern auch von der Qualität, um die es geht. Es gibt auch ein ewiges Nichtleben und das in der Hölle. Das ist keine Lebensqualität. Und diese Erkenntnis, darin ist viel gefasst, lässt uns nur ahnen. Diese Erkenntnis ist weit mehr als nur, okay, Gott wird es schon irgendwie geben, Jesus Christus, ja, der hat mal gelebt. Gott zu kennen bedeutet eben nicht nur etwas über sein Wesen zu wissen, sondern auch seine Gegenwart und seine Macht zu erleben. Wir haben im Hauskreis, im Philipper 3 darüber gesprochen, was Christus erkennen bedeutet. 2. Mose sind viele Stellen, wo deutlich wird, dass das Volk und auch der Pharao Gott erkennt durch die Macht und es erlebt, wie Gott ist. Das ist Teil des Erkennens. Nicht einfach nur wissen, da existiert jemand. Es bedeutet, auch in einer innigen Beziehung zu leben. Ja, das Wort wird auch gebraucht, wenn ein Mann zu einer Frau eingeht. Er wird sie erkennen. Also in einer intimen Beziehung zu leben. Und das habe ich mal versucht, einfach das große Bild drumherum zu beschreiben, was es bedeutet. Wenn es darum geht, der allein wahre Gott, dann bedeutet es, es gibt keine anderen Götter, wie Gott selber auch sagt. Und es bedeutet, damit ist Gott allein der Höchste. Was ist die Folge davon, die Schrift auch deutlich macht? Ein klarer Anbetungsauftrag des allein wahren Gottes. Ein Unterordnungswille, eine geforderte Unterordnung, weil er der Höchste ist. Und da ist das Kernproblem des Menschen. Ein Mangel dieser Unterordnung und ein Mangel der Anbetung offenbart dieses Beziehungsproblem des Menschen zu Gott. Römer 1 sagt, wir wollen oder die Menschen wollen Gott nicht die Ehre und den Dank darbringen, die ihm zusteht. Alle ermangeln der Herrlichkeit und des Ruhms. Dafür gilt es, Gott zu erkennen, um da rauszukommen und ewiges Leben zu haben. Persönliches Kennenlernen, Erfahren in einer Beziehung zu Gott. Ja, die Menschen, die konnten Jesus damals sehen und persönlich kennenlernen und dadurch konnten sie Gott sehen, sein Wesen. Der Großteil Israels hat abgelehnt, so haben wir gelesen in Kapitel 12. Sie konnten Gott kennenlernen durch das Kennenlernen Jesu Christi. Ja, Gott kann man auch in der Schöpfung wahrnehmen, in seinen Wundern. Psalm 19 ist voll davon. Und doch geht es um mehr. Es ist notwendig, den allein wahren Herrn aller Herren und König aller Könige, Jesus Christus, zu erkennen, damit wir durch ihn leben. Zack, das ganze Johannesevangelium steht unter diesem Motto, dass wir in den Zeichen und in den Begebenheiten, die Johannes uns aufgeschrieben hat, zum Glauben kommen und durch den Glauben Leben haben in seinem Namen. Da sind wir wieder. Darum hat Johannes uns das geschrieben. Jesus wurde als Sühnung für unsere Sünden gesandt, damit wir dadurch leben. Er wurde als Retter in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben. Er ist das wahrhaftige Leben. Er ist der Weg in das ewige Leben zum Vater. Wer Jesus aufnimmt, nimmt den Vater auf, der das Leben ist. Also was sind die Folgen des Erkennens, dass wir mit Gott in einer Beziehung leben? Und darin sicher bleiben. Denn seine Schafe, sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Und sie gehen nicht mehr verloren in Ewigkeit. Sie sind in einer Beziehung getreten zu ihm. Sie haben Sündenvergebung erlangt. Sie sind Kinder Gottes geworden. Die Bibel gebraucht einige Begriffe dafür. Und sie sind fest in der Hand Jesu, des guten Hirten, und fest in der Hand des Vaters. In dieser Beziehung geht es auch um die Einheit der Gläubigen. In Johannes 17 macht Jesus das deutlich. Die Herrlichkeit, Vers 22, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Wozu? Damit sie eins sind, wie wir eins sind. Damit sie Einheit widerspiegeln, wie wir eine Einheit sind. Das ist die Folge dessen, dass wir ihn erkennen haben und seine Größe und seine Herrlichkeit in unserem Leben erleben und verstehen, sie sind eins. Und auch wir sollen eins sein. Wir haben eine moralische Veränderung, Verwandlung in das Bild Christi, unseres Wesens. Weil wir erkannt haben, und das ist so schön, wie Petrus das zum Ausdruck bringt, 2. Petrus 1, Vers 3, dass wir durch seine göttliche Kraft alles zum Leben und zur Gottesfurcht haben. Weil wir ihn erkannt haben. Ich kann eine eigene Predigt drüber halten, weil das so enorm wichtig für das persönliche Leben, auch in der Seelsorge ist. In ihm haben wir genug. Natürlich müssen wir essen, müssen wir trinken und manche andere Dinge tun. Aber unsere Seele hat in ihm genug. In einer Beziehung mit ihm zu leben, das genügt. Wir haben alles, was wir für unser Leben brauchen und was wir dafür brauchen, um Gott mehr zu fürchten. Das hat er uns dargeboten in der Kraft, weil wir ihn erkannt haben. Dass wir alles setzen können in rechte Beziehung zu Gott und zur Ewigkeit. Das gibt uns eine enorme Ruhe für unsere Seele, nimmt den Druck in Raum und Zeit, dass wir richtig beurteilen unsere Umstände, weil wir ihn erkannt haben. Und natürlich durch das Erkennen, daraus folgt auch das Erbe der Gläubigen, die Herrlichkeit dessen, die er uns auch gibt. Und das gehört alles zu dem Ratschluss Gottes. Vor Grundlegung der Welt wurde dieser gehalten und er ist hineingekommen in Raum und Zeit, um das zu verwirklichen, damit wir staunen. Und ich hoffe, ich kann uns ein bisschen darin mitnehmen. Ich saß die Woche immer wieder da und dachte, boah, das knallt meinen Kopf so sehr. Diese Größe und Erhabenheit und das, was er sich erdacht hat in seinem ganzen Ratschluss. Und Vers 4, wo Jesus dann wiederum sagt, ich habe dich dadurch ja verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht. Fast wie Paulus, ich habe den Lauf gelaufen, den Glauben bewahrt. Es ist geschehen. Alles habe ich getan, was du mir gegeben hast. Weil Jesus vollkommen gehorsam war. Und für diesen Gehorsam hat er den höchsten Preis bezahlt. Aber für Gottes Heilsplan war das notwendig, das wusste er. Und er hat das Werk, was der Vater ihm gegeben hat, was er ihm aufgetragen hat, hat es vollbracht. Ja, natürlich, in Kapitel 19, Vers 30 wird er dann noch sagen, es ist vollbracht. Aber er weiß, dass er auf diesem Weg ist. Er ist da und er wird nicht umkehren. Bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus beschreibt hier ähnlich wie in Kapitel 16, 33. Ich habe es vor 2 Wochen von Jörg gehört. Schon den Zustand des Seins. des Ausgeführtseins. Da haben wir gelesen, ich habe die Welt überwunden. Das hat er getan durch das Kreuz. Da ist er hier an dem Punkt noch nicht. Aber es steht schon fest. Es steht schon fest. Das Werk umfasst diesen großen Auftrag und so können Menschen von ihrem sündigen, verlorenen Zustand ewiges Leben erhalten. Ein Mensch kann mit Gott in Beziehung treten, weil Christus dieses Werk vollbracht hat. Und dafür wird Jesus Christus eben dieses Werk zu Ende bringen oder hat er bereits zu Ende gebracht und ihnen ewiges Leben geben. Das ist das Ziel, worauf Jesus hier hinauszielt. Er sagt, ich habe alles geschafft, damit du verherrlicht wirst. Ziel von Vers 4, das geht ja dann nochmal weiter in Vers 5. Deswegen verherrliche du mich, anknüpfen wieder an Vers 1, damit du verherrlicht wirst. Es ist alles ineinander verwoben, diese Verherrlichung Gottes, alles in allem. Jesus ist unser Vorbild für unseren Auftrag. Denkt dran, großer Kontext ist, Jesus bereitet seine Jünger für ihren Auftrag vor. Der Auftrag, den du und ich haben bis hier und heute. Um was geht es hier? Es geht um Gehorsam. Jesus war gehorsam. Gehorsam ist dieser Schlüssel. Ich habe das getan. Ich habe dich auf Erden verherrlicht. Und das ist letztlich auch der erste Punkt, der bestimmen kann, ob unser Leben erfolgreich ist. Die Frage, verherrlicht dein Leben Jesus? Was ist echter Erfolg? Ich meine, wir definieren Erfolg oft mit Dingen, die wir erreicht haben. Auch biblisch gesehen ist Reichtum eine Art Erfolg, politische Macht, militärischer Segen. Viele Stellen, die ich dazu aufgeschrieben habe. Aber die Bibel warnt doch auf der einen Seite vor einem Erfolg. Dass jede Anstrengung, die aus uns selbst heraus geschieht und die Gott missachtet, keinen Erfolg haben wird, wenn wir Gott aus dieser Rechnung ausklammern. Menschlicher Erfolg führt zu Stolz. Nebukadnezar musste einige Jahre leiden als Tier auf der Wiese oder wie ein Tier. Menschlicher Erfolg kann eine falsche Sicherheit vorgaukeln. So viele Scheunen, die möchte ich jetzt noch füllen und dieser Narr ist in derselben Nacht gestorben. Lukas 12. Jegliches Bemühen ist sinnlos, wenn wir Gott ausklammern aus dieser Rechnung. Und deswegen macht die Bibel auf der anderen Seite deutlich, Gott selber ist erfolgreich und er erreicht immer, was er will. Er erreicht seine Ziele. Seine Führung kommt ans Ziel. Gott erreicht sein Ziel, die Erfüllung seines Ratschlusses. Jesaja 46, Vers 10. Hiob 42, Vers 2. Und auch Johannes 17, Vers 4. Der Sohn Gottes hat es vollbracht. Gott rettet die Menschen. Er führt ihre Vollendung herbei. Wir benötigen Gottes Wirken. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, ja, warum sind andere denn erfolgreicher als ich? In Anführungsstrichen erfolgreicher. Gehorsam ist der Schlüssel zu diesem Erfolg. Wie Jesus das Werk Gottes vollends ausgeführt hat, indem er Gott gehorsam war, seinem Vater, und das in seiner Liebe gezeigt hat, und Liebe ist Ausdruck von Gebote halten, also gehorsam, so wird Jesus diesen Auftrag ausgeführt haben können. Allein, weil er gesagt hat, dir, Vater, bin ich gehorsam. Hast du eine Ahnung, was dein Auftrag ist? Dein großes Lebensziel? Die Werke, die du ausführst, sind es die Werke, die du ausführst oder die Werke, die er zuvor bereitet hat? Gehorsam ist der Schlüssel. Jesus hat alles geschafft. Nun, wir sind nicht Jesus, aber hier zählt die Einstellung von Jesus, der seinem Vater gehorsam sein wollte. Führe deinen Auftrag aus, den Gott dir gegeben hat. Triff vielleicht heute neu diese Entscheidung für ewigen Erfolg, indem du Gott gehorsam sein willst. Lass alle dummen Ausreden hinter dir. Bete dafür. Binde jemand anderen mit ein und berichte darüber. Hey, ich habe heute nochmal neu bewusst entschieden. Ich bin die letzte Zeit irgendwie so schläfrig und müde geworden und ich möchte neu durchstarten. Ich möchte meinen Auftrag verstehen und ihn konsequenter ausführen. Bete für mich, hilf mir. Frag mal nach. Es sind unsere guten Werke, die den Vater im Himmel verherrlichen. Deswegen sollen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber auch nicht prahlen, stolz werden. Matthäus 5, Vers 16. Und das war die zweite, miteinander verwobene der drei Elemente des vertrauten Gebets Jesu. Damit wir staunen über das, was hier innerhalb der Gott-Dreieinigkeit passiert. Diese Verherrlichung des Vaters durch den Sohn. Und dass er gesagt hat, durch die Autorität habe ich dich verherrlicht. Ich habe das geschafft. bis zum Ende. Und es geht noch einen Schritt tiefer, ein letzter kurzer Punkt, ist ja eigentlich gewissermaßen eine Wiederholung, die daraus resultierende Bitte in Vers 5. Und nun, weil ich es vollbracht habe und ich verherrlicht habe, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das ist das Resultat dieses vollendeten Werkes. Der Vater wird erneut darum gebeten, dass er den Sohn verherrlicht. Diesmal, vielleicht ist euch aufgefallen, nicht mehr Vater und Sohn, sondern du und ich. Was auch immer das zu bedeuten hat, dürft ihr gerne darüber nachsinnen. Jesus spricht von der Verherrlichung, die er bei seiner Ankunft im Himmel erben sollte. Dann, wenn er ankommt und bei dem Vater ist, dass er wieder in diesen Stand der Herrlichkeit erhoben wird. Diese Herrlichkeit, die, Vers 24, von den Gläubigen geschaut werden sollen. Vater, ich will, dass du die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Da hatte er sie schon, sie war eine Zeit lang verborgen und sie wird wieder sichtbar sein. Und du und ich, wenn wir an Jesus glauben und in den Himmel ankommen, dürfen wir sie sehen. Wir dürfen ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Und diese Herrlichkeit Jesu Christi und die des Vaters. Ich hatte das so in Staunen versetzt diese Woche, mich damit zu beschäftigen, da tiefer zu graben. Es ist in der Schrift für uns festgehalten und wir dürfen einen kleinen Blick erhaschen. Und auch immer wieder neu. Und es ist wichtig, dass wir sie vor Augen haben. John Piper schreibt in seinem Buch, ihn verkündigen wir. Viele Menschen verhungern geistlich, weil sie die Größe, die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Also nicht vor Augen haben. Diese Majestät und die Erhabenheit des Königs aller Könige und dem Herrn aller Herren. Viele Menschen verhungern im geistlichen Sinne, weil sie das herrliche, erhabene und majestätische Wesen des Herrn eben nicht vor Augen haben. Sondern ihr Leben besteht aus Regeln und Checklisten. Ja, ich muss heute noch meine Bibel lesen, ich muss heute noch beten, dann muss ich heute noch zum Hauskreis, dann muss ich heute noch hier hin und dahin. Wenn das unsere Motivation, unser Denken ist, dann verpassen wir natürlich die Herrlichkeit Gottes, die er in die Gemeinde gelegt hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Die Herrlichkeit Gottes der Gemeinde, Epheser 1. Viele Menschen kennen Gottes Größe und Erhabenheit und Herrlichkeit zu wenig und ich auch. Und wir kennen dabei nicht, dass wir dazu geschaffen sind, diese Herrlichkeit anzuschauen und uns daran zu erfreuen, an seiner Herrlichkeit. Die Majestät, so sagt er weiter, Gottes ist ein weitgehend unbekanntes Heilmittel. Er spricht auch von Predigten, das ist ein Buch an Prediger, Predigten, die nicht das Aroma der Größe Gottes verbreiten, können vielleicht eine Zeit lang unterhaltend wirken, treffen aber nicht das tiefe Verlangen der Seele. Das tiefe Verlangen der Seele ist, zeige mir deine Herrlichkeit. Und ich hoffe, dass wir ein Stück weit Einblick bekommen haben in dieses herrliche Erlösungsgeschehen unseres Herrn Jesus Christus und des Planes des Vaters. Des ewigen Heilsplanes, wie Titus 1, Vers 2 schreibt, des Erlösungsplanes, der vollendet wird. Und damit blicken wir nochmal auf das Kreuz, das Zentrum der Geschichte. Der Plan war von jeher gewesen, dass der Sohn durch die Erlösung der Sünder verherrlicht werden würde. Und Jesu Bitte um Verherrlichung war daher dieses Gebet, dass Gottes ewige Absichten am Kreuz erfüllt werden, wie er es zuvor beschlossen hatte. Das Kreuz war keine plötzliche Modeerscheinung der Römer. Es war in Gottes Plan und Ratschluss einkalkuliert. Ironischerweise, so sagt John MacArthur, ironischerweise offenbarte der Sohn Gottes gerade durch das Kreuz den schändlichsten aller Tode seine unendliche Herrlichkeit. Und dieses Kreuz ist für alle, die aufrichtig an ihn glauben, die Rettung, die ewiges Leben ermöglicht. Ohne das Kreuz gäbe es keine Erlösung von der Sünde. Weder damals, noch heute, noch in irgendeiner Zeit. Ohne das Kreuz gäbe es kein Evangelium der Gnade. Ohne das Kreuz gäbe es keine Hoffnung für das Ewige und auch nicht für dieses Leben. Ohne das Kreuz gäbe es kein ewiges Schicksal außer der Hölle allein. Ohne das Kreuz hätte sich der ewige Heilsplan, den Gott vor Anbeginn der Zeit verheißen hatte, nie erfüllen können. Die Betrachtung dieser Wahrheiten, und ich hoffe das, bewegen uns dazu, ihn mehr anzuschauen, ergriffen davon zu sein. Ich habe nicht viele, tu mal dies oder lass es jenes, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, Christi Herrlichkeit zu sehen. Und dass wir sagen können mit Paulus in Galater 6, Vers 14, mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Anders ausgedrückt, dein Leben ist herrlich, wenn du lebst, um Gott zu verherrlichen. Wenn dieses Kreuz dich in dem Sinne aus der Welt nimmst, dass sich diese Dinge hier alle nicht interessieren, weil sie eine Herrlichkeit haben, die so gering ist. Im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die das Kreuz und das Leben mit Jesus vermitteln für alle Ewigkeit. Und so wünsche ich mir, dass wir ein Stück Einblick bekommen haben heute in diese Elemente des Gebets Jesu. Damit wir über diese Herrlichkeit staunen, über unseren Herrn staunen. Drei verwobene Elemente des vertrauten Gebets Jesu. Dass wir seine Größe und Erhabenheit, seine Majestät ein Stück weit mehr vor Augen bekommen haben. Und dass unsere Liebe zu diesem Herrn wächst. Und ich möchte schließen mit einer Begebenheit von John Knox, einer der berühmten Reformatoren Schottlands. Als John Knox und seine alten Freunde zum letzten Mal um sich versammelte, weil er wusste, dass er nun sterben würde, sagte er zu seiner jungen Frau, lies mir das Kapitel der Schrift, wo ich zuerst meinen Anker warf. Where I cast my first anchor. Und so geht er, schreibt Chambern, und so geht er im innersten Hafen der Gnade Christi geborgen, glaubend und betend zu seinem Gott. Wer das Leben von John Knox kennt, der fragt sich, warum er nie zurückwich, warum er nie kapitulierte, sich nie arrangierte mit seinen übermächtigen Feinden, die ihm ruhelos nachstellten und gegen ihn integrierten. Wer es kennt, der fragt sich das. 100-mal, so wird beschrieben, hätte man es erwartet, dass er zurückwich. Aber es geschah nie, weil eben dieser Anker von Johannes 17 ihn festhielt. Und das wusste er. Möge die Herrlichkeit, die hier zum Ausdruck kommt, auch dein und mein Anker sein. Amen.